Petra, du bist echte Berlinerin, ist das richtig?
Ja, manche Leute sagen, man hört es noch, aber ich bin wieder nicht so sicher.
Du bist 29 Jahre Missionarin in Asien. Ist das richtig?
Ja, man kann es überleben.
27 Jahre bist du in Kambodscha. Was liebst du an Kambodscha?
Das Wetter auf alle Fälle. Das Essen, die Leute. Ja.
Ist in Ordnung, du brauchst alles. Alles davon. Heute geht es darum, einfach mal die Berufung anzuschauen. Wie wurde Petra berufen, aber auch was für Hindernisse sind aufgetaucht. Denn ihr merkt schon, hier geht es nicht um eine Kurzzeitmissionarin, 15 oder 20 Jahre. 29 Jahre, das heißt, da gab es eine Berufung, da gab es Schritte, da gab es aber auch Hindernisse. Und viele sind gar nicht so lange in der Mission, muss man sagen. Also, wie hält man so lange durch? In der Bibel haben wir ja diese krassen Berufungsgeschichten, ne? Also Paulus auf dem Weg und dann bäm, Licht und eine Stimme hört er. Jeremia irgendwie eine Engelserscheinung. Das ist heute ja nicht mehr ganz so normal. Und bei dir war es auch anders. Wie war denn das mit dir? Wie bist du mit Kambodscha oder mit diesem Ruf Gottes in Kontakt gekommen?
Also ich bin ins Kino gegangen und habe den Film Killing Fields gesehen, ein ziemlich dramatischer Film über Geschichte Kambodschas, und fühlte irgendwie, Gott will auch was von mir. Und ich musste auch erstmal nachgucken, wo Kambodscha liegt. Ich wusste es auch nicht so genau.
Also das ist eine gute Nachricht für alle, die es jetzt gefragt haben, wo Kambodscha ist. Petra ging es genauso. Also du bist einfach ins Kino gegangen.
Ja.
Und dann hast du im Herzen gemerkt, irgendwie da ist was
also
bewegt gewesen?
Der Film hat mich angesprochen, die Not des Landes hat mich angesprochen. Und ich habe dann angefangen, dafür zu beten und hatte nachts Träume über so Marktszenen und ja, verschiedene Sachen. Und als ich dann später Bücher über Kambodscha gefunden habe, es war auch nicht so einfach zu der Zeit, waren diese gleichen Szenen beschrieben. Also irgendwo wusste ich da, Gott will mich nach Kambodscha auch, ja, will irgendwas mit mir in Kambodscha tun.
Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, du hast wirklich Bilder gesehen und ja. Dann bist du in die Amerika-Gedenkbibliothek, hast die Bücher aufgeschlagen und da waren ganz ähnliche Bilder. Also du hast gemerkt, Gott korrespondiert mit dir durch diese Bilder. Also nichts mit Engelerscheinung und auch keine Stimme vom Himmel, sondern irgendwie mehr eine Bewegung in deinem Herzen.
Ja.
Also wenn du mal bewegt warst mit dem Thema Mission, dann könnte das ein Anfang von Gottes Ruf gewesen sein. Ich glaube, die wenigsten Missionare, die haben eben eine Engelserscheinung, in der heutigen Zeit zumindest. Aber du bist dem nachgegangen, du hast gebetet, du bist in die Bibliothek gegangen. Wie waren die nächsten Schritte?
Als ich anfing, davon in der Gemeinde zu erzählen, hat es mir nicht so jeder geglaubt oder fast gar keiner. War damals auch eine neue Idee. Es gab keinen Missionar aus.
Das bedeutet, die haben dich angeguckt und so.
Kennen wir dich ja.
Ja, Petra, alles klar. So ungefähr so.
Der chaotische Teil von Petra, den kennen wir ja schon.
Also die haben gedacht, der chaotische Teil von Petra kommt jetzt. Warten wir mal ein Jahr lang ab, was passiert.
Ich habe dann bin nach Lüdenscheid gegangen auf die Missionsschule, weil die Schwerpunkt Asien hatten. Ja, es war ein jahrelanger Prozess eigentlich von Berufung, bis ich gegangen bin.
Wie viele Jahre waren das?
Ungefähr 8 Jahre.
8 Jahre. Na, irgendwann musste die Gemeinde ja auch glauben, dass das wirklich von Gott ist, nach 8 Jahren.
Ja, doch.
Du hast gesagt, Bibelschule, würdest du das Leuten empfehlen, wenn die im Herzen irgendwie so spüren, Mission, da könnte was sein, einfach so Bibelschule, Jüngerschaftsschule zu machen?
Also Lüdenscheid ist ähnlich wie eine Jüngerschaftsschule, bloß mit einem Jahr. Ich brauche immer etwas länger für so Sachen. Es war eine gute Schule. Es hat mich gut vorbereitet. Und es ist im geschützten Rahmen auch auf Einsätze zu gehen. Also meine erste große Auslandserfahrung war in den Philippinen und im zweiten Schuljahr Thailand. Es war gut. Ja, empfehle ich jedem.
Ich verrate euch ihn. Ja. Entschuldigung. Nee, du hast Zeit reden.
Es gibt sowas auch für ältere Leute. Also es muss nicht nur so Jugend mit einer Mission denken, man muss jetzt 17 oder 18 sein, sondern...
Da hast du mir schon was vorweggenommen. Das halt übrigens ein bisschen, wenn wir das wegkriegen, wäre das super. Alle drei Missionare, die wir gerade in der Welt unterwegs haben, haben übrigens so eine Bibelschule gemacht. Das heißt, wenn du merkst, da ist irgendwas in deinem Herzen, überleg doch mal, eine Bibelschule zu machen, eine Jüngerschaftsschule. Geht so 6 Monate bis einem Jahr und Ehepaar Hast, ihr dürft mal winken, die haben so eine Schule gemacht für Ältere übrigens. Also ist gar kein Problem. Ich kenne sogar Leute, die gehen in die Warum, könnt ihr sie später fragen? Ja, das ist eine andere Geschichte, kann ich nicht erzählen. Ich kenne sogar Ehepaare, die nach der Pension nochmal sagen, ich möchte irgendwie so eine Schule machen. Weil das ist ein gutes Sprungbrett oftmals, um was auszuprobieren, um zu checken, ist das wirklich Gottes Ruf? Ja. Und bei dir hat das ja auch irgendwie geklappt. Also, du hast dann die Schule gemacht in Lüdenscheid, bist wieder zurückgekommen.
Nach Berlin, um in der Gemeinde auch wieder mehr Fuß zu fassen. Habe angefangen, Kambodschanisch zu lernen. Oh, vorher hatte ich schon angefangen, auf dem Fußboden zu schlafen, um mich vorzubereiten. Das war, ja, das habe ich.
Kannst du heute auch noch am Fußboden schlafen?
Nee, ich meine, das Fußbodenschlafen hörte auf, als ich meinen kambodschanischen Ehemann geheiratet habe. Der wollte nämlich ein Bett. habe dann versucht, Kambodschanisch hier in Deutschland zu lernen. War schwierig, wenn man es nur einmal oder zweimal die Woche anwendet, aber es hat dann nachher beim Einstieg schon geholfen.
Dein Herzensland Kambodscha war damals gar nicht so einfach zu erreichen und du bist erst nach Thailand gegangen. Warum?
Weil die Gemeindeleitung auch dachte, also es gab, wir hatten keinen Kontakt zu irgendwas Kambodschanischen. Die Flüchtlingslager wurden aufgelöst, wo ich mit einer Mission Kontakt hatte. Und Thailand war ich in einer Provinz, die kambodschanisch einen Ursprung hat. Und einfach zur Probe, kann ich das Klima, kann ich die Kultur aushalten. Es war ein guter Einstieg.
Was hast du da gemacht, so als nächsten Schritt in Thailand?
Ich habe dann von zwei Seiten, also einmal von Lüdenscheid aus gehört, dass ein Missionar, den ich kennengelernt hatte, endlich auch in Kambodscha gelandet war. Und zur gleichen Zeit war Hans-Peter in Toronto und hörte von der gleichen Arbeit in Toronto. Und dann dachten wir, ja, da muss ich mal gucken fahren. War dann dort vor Ort, habe mir das angeguckt. Und dann später nochmal mit Hans-Peter und Monika, die mich besuchen waren.
Okay. Was hast du in Thailand gemacht?
In einem Lepra-Arbeit, auch Vorschularbeit. Da habe ich eigentlich die Idee von Vorschularbeit, Kombination mit Gemeinde, kennengelernt.
Also Gott hat irgendwie schon Dinge vorbereitet in Thailand, die dann weitergingen. Mhm. Aber ich weiß noch, ich meine, ich habe auch noch Rundbriefe von dir gelesen. Du warst dann auch in einem Kinderheim, das war auch richtig...
Das war dann in Kambodscha der Einstieg. Damals war nur die Hauptstadt sicher für Ausländer und habe dort in einem Kinderheim gearbeitet und versucht, auf Teenage Boys aufzupassen.
Kannst du mal eine Geschichte erzählen? Ich weiß ja, das war durchaus auch herausfordernd.
Also so die erste Woche, ich war halt manchmal etwas chaotisch. Also in der ersten Woche, ich sollte eigentlich auf die kleinen Kinder aufpassen, aber da lief ein 17- oder 18-Jähriger hinter seinem Freund hinterher mit einem Messer in der Hand, weil der ihn wohl beklaut hat. Und ich so im Glauben stellte mich vor dem auf und sagte, das machst du jetzt aber nicht. So, also er mit Messer vor mir und der andere Junge hinter mir. Und ja, das sprach sich schnell rum und ich war in Verantwortung für die älteren Jungs.
Also so kann es gehen, dass man verantwortlich wird und Verantwortung übernimmt für ältere Jungs. Dann warst du in Kambodscha und wir machen mal einen Sprung so, ne? Eine Frage habe ich noch, die ist interessant. Da war ja so eine Bestätigung auch, dann, dass du sozusagen von der Hauptstadt in Kambodscha, Phnom Penh, weiterziehst nach Siem Reap.
Also wieder Erzähl am Anfang, ich war halt ziemlich beschäftigt in dem Waisenhaus, aber ich wusste, Gott will, dass ich nach Siem Reap gehe.
Und woher wusstest du das?
War ein Eindruck, war Gottes Stimme.
Einfach so.
Einfach so, in meiner Beziehung zu Gott. Gehört, gefühlt.
Das ist eine blöde Frage. Wie hörst du da, fühlst du das? Du guckst dir eine Karte an und dann bumm, oder?
Unterschiedlich. Also da, denke ich, war es so, dass ich gebetet habe und einfach mir es hier im Rieb als Gedanke kam. Also eine von den vielen Provinzen in Kambodscha.
Und dann hast du wieder ein Buch, Bibliothek aufgeschlagen, nachgeguckt.
Also da wusste ich ja dann schon, hatte ich schon ein paar Bücher über Kambodscha.
Das war ein Scherz.
Aber ich habe mit keinem drüber gesprochen, weil, wie gesagt, damals war die Hauptstadt die einzige sicherste Stadt in Kambodscha. Man konnte über viele Landwege gar nicht als Weißer reisen, weil es immer noch die Khmer Rouge gab, die kommunistischen Soldaten. Und habe immer gesagt, Gott bestätige es. Und es kam eine Konferenz und ich durfte an einer Veranstaltung teilnehmen.
Und was hast du sonst gemacht auf der Konferenz?
Kinderdienst.
Kinderdienst, okay. Aber eine Session durftest du zu den Erwachsenen, ja?
Die letzte Session durfte ich zu den Erwachsenen. Und ich saß irgendwo ganz hinten auf, weil ich wusste, wahrscheinlich wäre ich wieder rausgerufen, weil es Stress mit den Jungs gibt. Und einer der Gastredner zeigte mit dem Finger auf mich und fragte mich aufzustehen und hat halt so ein paar Sachen gesagt und unter anderem dann, du wirst in diesem Land, du wirst hierhin gehen und haute mit seiner Hand auf die Landkarte von Kambodscha auf Siem Reap.
Ah, er hat irgendwie von Gott so einen Impuls bekommen und sah dich hinten sitzen, zeigte auf dich, steh doch mal auf und dann zack, Siem Reap und das war für dich irgendwie nochmal eine Bestätigung.
Ja. Halt auch jemand, der bekannt ist für Prophetien, also auch nicht jetzt so, ja.
Und wie ging es dann nach Siem Reap?
Ich habe dann T näher kennengelernt, der hat in der gleichen Organisation gearbeitet, wir haben geheiratet und damit fing so ein bisschen der Stress mit unserer Leitung an, weil sie fanden mich immer die tolle Vorzeigemissionarin und T so den dunklen Wächter. Also ja, es war ein bisschen chaotisch auch.
Ja, dazu muss man sagen, Tia hat in der Missionsorganisation gearbeitet, als Sicherheitsmitarbeiter, würde man noch bei uns sagen.
Und wir hatten oft Ärger, weil der Wächter war halt nicht dazu da, die Leute vom Reinkommen abzuhalten, sondern auch die großen Jungs vom Abhauen. Und es hat nicht immer so geklappt. Und deswegen hatten wir öfters am Anfang Streit miteinander, weil ich immer sagte, er lässt sie raus und... Ja.
So habt ihr euch kennengelernt,
so
ne?
So haben wir uns kennengelernt.
Okay, alles klar.
Und die Organisation fand es halt nicht super, dass ich mit T zusammen war und dass wir geheiratet haben. Und haben uns endgültig eigentlich auch fast rausgeschmissen am Ende und gesagt, zieht eures Wesen.
Okay, den Teil lassen wir mal raus. Ja. Zu kompliziert. Aber ihr seid dann aus dem Brief. Wie kam es dazu?
Ja, wir hatten dann geheiratet und haben am Anfang noch mit der Hauptgemeinde in Siem Reap Kontakte gesucht und waren auch da. Und Hans-Peter war mich noch einmal besuchen mit Christian Pust. Die Kontakte hatten wir auch zusammen aufgenommen. Und wir dachten halt, okay, wir gehen nach Siem Reap mit Segen dieser Gemeinde von Phnom Penh, kommen dort an und waren ohne Gemeinde.
Die hatte sich aufgelöst? Oder?
Nee, die haben gesagt, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten.
Okay, also Mission kann durchaus herausfordernd sein.
Ja.
Aber ihr habt dann trotzdem angefangen.
Ja, wir hatten dann die Lukas-Gemeinde, die Gemeindeleitung war sehr, sehr großherzig und hat gesagt, guckt euch um, schaut euch um, findet eine neue Gemeinde, wo ihr euch wohlfühlt. Und das haben wir dann gemacht und wir fanden eine Gemeinde, wo es halt auch etliche jüngere Männer gab, die T gleich mit rangenommen haben, in Verantwortung auch, und haben dann mit dieser Gemeinde zusammengearbeitet und 2 Jahre später die erste Schule gegründet.
Sagst du ganz locker, die erste Schule gegründet, das war ja nicht so normal, dass man da einfach so als deutsche Person eine Schule gründet.
Also wir sind Vorschulen, das macht es etwas leichter mit den Gesetzen im Land. Und das Grundstück gehört uns, dann kann man eigentlich, oder konnte man damals ziemlich viel noch machen, was man
und wollte. Dann du einfach gesagt, da ist ein Grundstück und...
Die Leute aus dem Dorf wollten halt auch eine Vorschule und es gab keine andere. Und ja, es war Not und die Leute waren begeistert, dass wir ihnen helfen.
Wie viele Grundschulen hast du jetzt am Laufen?
3.
Wie viele Mitarbeiter waren das?
13.
Was ist euer Ziel da?
In erster Linie Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, das ist die Grundziel. Offiziell dürfen wir religiöse Aktivitäten nicht machen, aber man unterrichtet halt moralische Werte und dann geht es auch. und also für mich auch ganz großes Anliegen, nicht nur die Kinder, sondern halt auch die Lehrer, unsere Mitarbeiter, dass sie wirklich fest mit Jesus stehen, falls wir dann doch mal das Land verlassen müssen oder falls es mehr Einschränkungen auch gibt, dass sie feststehen in Gott.
Uns liegt ja Gemeindegründung auf dem Herzen in Berlin und ich weiß, ihr unterstützt auch Gemeindegründung.
Ja, die Hauptgemeinde hat halt in verschiedenen, also es gibt bei uns immer noch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, Dörfer, die 16 Kilometer entfernt sind, die Leute können nicht zum Gottesdienst in die Hauptgemeinde kommen. Ziel der Hauptgemeinde ist, kleine Zellgruppen in den Dörfern zu gründen. Und eigentlich sind alle unsere Vorschulen gekoppelt mit einer Zellgruppe auch. Oder jedenfalls am Anfang waren sie es.
Ja, finde ich richtig gut. Und du hast eben was von der Jugendgruppe gesagt, das gibt es irgendwie auch noch?
Ja, eine Zeit lang haben wir halt, bis Covid hatten wir eine kleine Zellgruppe. Die Leute haben sich dann auf andere Gemeinden verteilt, aber die Jugendlichen kamen wieder und sagten, wann machen wir wieder Jugendstunde? Und seit ungefähr 2 Monaten haben wir wieder angefangen, erstmal alle 2 Wochen uns mit denen zu treffen.
Wow. Also da haben wir schon mal einen großen Sprung gemacht. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen. Also bei Paulus sehen wir ja auch schon, der hat Schiffsbruch erlitten und Gefängnisaufenthalte. Menschen waren ärgerlich. Das wirst du vielleicht jetzt nicht unbedingt erlebt haben, aber ich weiß, dass es auch Hindernisse gab in deinem Leben als Missionar. Was waren so herausfordernde Situationen, denen du begegnet bist? Und was hat dir geholfen, diese Hindernisse zu überwinden?
Also am Anfang war es schon durch mangelnde Sprache, Zeiten von Einsamkeit, einfach weil man wenig kommunizieren konnte. Es gab wenig Leute, die Englisch sprechen konnten in Kambodscha. Das wird dann meistens besser, wenn man die Sprache ein bisschen mehr beherrscht. Andere Hindernis ist...
Warte mal, bleiben wir dabei mal, bevor du das nächste Hindernis sagst. Also du hattest mit Einsamkeit zu kämpfen. Kennen wir in Berlin ja auch. Das ist jetzt nicht sozusagen was Allgegenwärtiges. Wie hast du denn das überwunden, dieses Hindernis von Einsamkeit?
In meiner Beziehung zu Gott.
Ja, das ist jetzt ein sehr einfaches Rezept. Könntest du es da rein in das Rezept... Wie macht man das praktisch, wenn hier jemand auch sagen würde, Mann, ich fühle mich einsam?
Also wenn ich bete, ich bin nicht so der Singer vom Herrn, muss ich. Also Lobpreis höre ich gerne zu, ich singe nicht gut. Also ich lese gerne und lese Bibel und ich bete und ich spüre, dass Gott da ist und das hilft gegen Einsamkeit.
Was soll man da sagen? Ne? Ich glaube, dass Petra eine besondere Beziehung zu Gott hat und da wirklich mir vielleicht auch ein bisschen voraus ist. Es bewegt mich schon, dass du sagst, in der Beziehung mit Gott hast du mit Einsamkeit überwunden. Mhm. Okay, jetzt kannst du zum nächsten Hindernis kommen.
Ja, wenn man dann länger im Land ist und so die erste Begeisterung, so der Honeymoon ist vorbei, dann sieht man ja schon die kulturellen Unterschiede und da können einem Sachen, wie man mit Dingen umgeht, schon anmachen.
Also, kannst du mir ein Beispiel nennen?
Thema Wahrheit sagen. Also kulturell ist halt, man, so wie wenn man miteinander spricht, nicht sich anguckt, sondern so ein bisschen an der Seite vorbeiguckt. So wird oft Sachen so ein bisschen an der Seite vorbei erzählt. Und das ist für mich als Deutschen dann schon manchmal...
Aber hinterm Rücken reden, meinst du?
Nee, dass man nicht ganz die Wahrheit sagt, aber auch nicht ganz lügt, sondern... Also, ja doch, eigentlich lügt, aber ja. Also man muss zuhören können und verstehen können, was eigentlich gesagt wird. Und wenn man dann A, A sein lässt und B, B, dann haut es oft nicht hin.
Okay.
Und das zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass es ihre Art erstmal zu leben ist... ja.
Also, und wie bist du damit umgegangen? Mit Gott Zeit verbracht, ich weiß, vielleicht gab es noch einen anderen Tipp.
Einfach, ja, nicht diese Hochmut. Eine Freundin hat mich vor kurzem mal wieder gefragt, warum denkst du, dass du im Recht bist? Und diese Frage, bin ich richtig, weil ich Deutsch bin? Oder bin ich richtig, weil ich die Erziehung habe? Oder bin ich richtig, weil ich so toll bin? Oder könnte der andere vielleicht auch recht haben? Also nicht diesen Stolz zu haben, alles, wie ich es mache, ist richtig. Sondern wirklich die Leute verstehen zu lernen, wo es herkommt und warum es in ihrer Kultur so ist.
Also Demut, anders ausgedrückt, war so der Schlüssel für dich, zu sagen, diese Mauer schaffe ich zu überspringen. Ja. Hast du noch ein drittes Hindernis, was dir begegnet ist?
Ja, sonst ist für mich vieles einfach Alltag. Also
erzähl mal.
Ja, zurzeit im Moment, die den Brief gekriegt haben, Erziehung meiner Kinder. Mein Sohn ist auf einer internationalen Schule, die im Dezember die Türen schließen wird, und Jeremiah ist im letzten Schuljahr. Also, so die Frage, was macht man und wo gibt es da eine Lösung, ist im Moment ein sehr aktuelles Hindernis. Und andere Missionare gehen in solchen Situationen oft dann nach Hause. Also, wenn sie merken, die Erziehung der Kinder ist nicht mehr gesichert oder Umstände werden zu schwierig, dann ziehen Familien halt einfach weg oder gehen zurück. Ja.
Also nach 29 Jahren musst du ja schon einige kleine Hindernisse übersprungen haben, aber was hilft dir jetzt dann, bei dem Beispiel zu bleiben? Du sagst, andere ziehen wieder zurück, irgendwie nach Deutschland, USA, wo immer sie herkommen. Du bist ja geblieben. Warum? Also wie schaffst du das?
Ja, diese Neuigkeit kam halt auch gerade erst. Zurückziehen ist für uns nicht die Alternative. Also ich meine, ich würde zurückziehen, aber ja. Also ich bleibe da und ich vertraue, dass Gott einen Weg findet, wie mit Thies Visum.
Das wissen die meisten gar nicht. Erzähl kurz mal mit dem Visum. Wieder so ein alltägliches Problem. Die wollten nach Kambodscha als Family und dann nach Deutschland, dankeschön. Und da Thie keinen deutschen Pass hat, gab es kein Visa.
Ja, wir waren das Visum beantragen und die haben die Regeln geändert. Und wir waren etwas spät dran. Und als wir dann den Antrag stellten, sagten sie, eigentlich braucht es 2 Wochen. Und wir wollten halt 10 Tage später fliegen. Und dann fragte ich noch mit Klaus, sollen wir später kommen, nicht zur Freizeit mitfahren? Und es war eine Hilfe, dass Klaus sagte, nee, wir ändern, das geht nicht. Dann war die Frage, sollte Thie alleine kommen? Da hat Thie gesagt, das will er nicht und schafft er nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir vertrauen, dass Gott dieses Visum zur rechten Zeit, dass wir es bekommen. Und wir hätten dann noch Zeit gehabt, die Flüge zu ändern, die haben wir verstreichen lassen. Wir sind Donnerstag mittags um 2 Uhr mussten wir am Flughafen sein. Am Mittwochnachmittag bekamen wir die Nachricht, das Visum ist bearbeitet. Als die fragte, naja, habe ich es bekommen, sagten sie, oh, das ist im Umschlag, das dürfen wir nicht aufmachen. Er musste 314 Kilometer zur Hauptstadt fahren, um das Visum abzuholen. Ist Mittwochnachmittag gefahren. Donnerstag früh um 8 Uhr konnte er den Briefumschlag aufmachen. Das Visa war drinne und er ist mit dem Taxi nach Siem Reap zurück und zum Flughafen. Ja.
Und da können wir nochmal klatschen, ne? Viele haben mitgebetet von eurer Seite. Vielen Dank. Also wenn ich zusammenfasse, du würdest sagen, um Hindernisse zu überwinden, und die habt ihr in eurem Leben ja auch, gibst du einfach so 3 Ratschläge: Zeit mit Gott, Demut und Vertrauen.
Ja, und Gemeinschaft mit anderen.
Also, wir haben ja noch den nächsten Punkt, die Frage, ne? Okay. Wenn wir Paulus angucken, der spricht immer wieder davon, dass das Leben ein Lauf ist. Und wenn wir jetzt mal so dein Missionslauf angucken, ist das kein Sprint, auch kein Mittelstreckenlauf, sondern 29 Jahre deuten doch auf einen Marathon hin, der etwas länger ist. Und mich würde interessieren, wenn ich dich angucke, du strahlst ja noch, ne?
Ja.
Es gibt ja auch Personen, die sind dann eher bedrückt und ich bin noch da, aber naja, und du, bei dir sprudelt es noch über. Das heißt, irgendwie hast du was geschafft, diesen Marathon gut zu laufen. Wir haben ja auch einen Marathon hier, ne? Und dann sieht man manchmal Leute, die laufen nur noch so und manche kommen auch nicht über die Ziellinie, ne? Aber du bist ganz gut unterwegs. Was hat dir geholfen, so gut langfristig unterwegs zu sein?
Ein Bibelvers, der mich... Jetzt
du kannst ihn gerne sagen, ja.
Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und ich muss gestehen, früher haben das öfters Leute für mich gebetet. Und manchmal fand ich das echt langweilig, weil ich dachte, naja, okay, da könnte ja auch ein bisschen mehr kommen. Also fröhlich bin ich ja meistens, kommt da nicht was Tieferes. Bis ich in Zeiten war, wo nicht mehr viel Freude übrig war und ich merkte, wie schwer es ist zu leben, wenn keine Freude mehr da ist. Und deswegen ist die Freude am Herrn meine Stärke und das hilft durch trübe Zeiten und durch Schwierigkeiten. Und was mir sehr am Herzen liegt...
Warte. Du sagst das immer so locker. Den Bibelvers kenne ich ja auch, ne? Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, mir geht's nicht so gut, super, den Bibelvers, nehmt ihr 18b, könnt ihr zu Hause nachschlagen, ja, A müsst ihr rauslassen. Wie hast du das gemacht? Also, du hast keine Freude gehabt, dann kam der Bibelvers, du hast Freude gehabt, oder?
Gott ist ja so viel größer als unsere Probleme. Und unser Problem ist ja nur ein ganz kleines Teil vom Leben und vom Universum. Dass, wenn ich auf Gott sehe, sehe ich ihn ja, die vielen anderen positiven Dinge, die er ist und die er für mich getan hat in der Vergangenheit. Und dass wirklich das Problem klein wird und ich Gott groß sehe. Und dann kann ich mich drüber freuen.
Okay, was du uns eigentlich sagen willst, die Antwort eines langfristig erfolgreichen Laufs, ist dieses Schauen auf Jesus. Das hat Paulus ja auch gesagt, dass er sagt, ich schaue auf Jesus im Laufen, dem Anfänger und Vollender. Und das hat irgendwie deine Perspektive verändert und dadurch hast du wieder Freude gewonnen.
Ja, und ich denke halt wirklich, sich selbst nicht so ernst zu nehmen.
Also, fällt uns Deutsche schwer, ne?
Also ich denke, manche Situationen sind vielleicht blöd, aber man kann auch drüber lachen, denke ich.
Okay, wir lachen alle mal über den Bau jetzt.
Ja, also sich selbst auch nicht, also in manchen Situationen sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern wirklich, ja, da ist so viel mehr hinter.
Also nur zur Info, du bist nicht das Zentrum des Universums, kurze Predigteinheit. Das ist Jesus und das verändert tatsächlich auch immer wieder meine Perspektive. Was hat dir noch geholfen, so erfolgreich zu laufen?
Gemeinschaft mit anderen Christen.
Ist ja nicht so, dass die meisten Freunde von dir auch 29 Jahre in Thailand oder Kambodscha Missionar waren. Wie hast du da Freundschaft gebaut?
Also manche Missionare machen auch, sie sagen, sie machen einfach zu nach einer Zeit. Wenn Leute zu oft gehen, kommen und gehen, dass sie gar keine Freundschaft mehr bauen wollen.
Hört sich an wie die Lukas-Gemeinde manchmal. Da kommen ja auch Leute und gehen, ne?
Also weil es weh tut, wenn Leute weggehen, weil ja, es auch Arbeit macht, immer wieder neue Beziehungen zu bauen. Aber ich denke, extrovertiert. Mir macht es Spaß und ich freue mich, neue Leute kennenzulernen. Und ja, unter anderem bin ich Teil einer internationalen Frauenbibelstunde. Und es ist stark, einfach Gemeinschaft zu haben mit anderen Frauen aus anderen Nationen, mit einem anderen Hintergrund, einfach zu sehen, wir sind eins in Christus.
Wie viel seid ihr?
Im Moment 7, wir waren schon mal 18. Also wechselt auch, je nachdem, was wir gerade studieren oder lesen, zusammen.
Also eine Kleingruppe, wo du sagst, da bist du regelmäßig und tankst auf. Hast du auch eine Zweierschaft oder wie, was gibt es sonst noch so?
Ich habe eine Gebetspartnerin, die wirklich auch schon lange da ist. Die ist auch 25 Jahre im Land, aber ich kenne sie erst ein Jahr, weil sie in einer anderen Ecke arbeitet und wir treffen uns regelmäßig über Zoom zum Beten. Ja, und dann habe ich Barbara, wo ich auch weiß, ich kann jederzeit schreiben oder anrufen. Das ist so wieder mein Kontakt zu Lukas.
Haben die Leute dich kontaktiert oder hast du die Leute kontaktiert, wenn du so die Beziehungen gebaut hast?
Unterschiedlich. Also einerseits, ich habe ein paar Beziehungen aufgebaut und dann haben Leute von unserer Gruppe gehört oder von mir gehört und wie jetzt die, mit der ich bete, die hat mich kontaktiert.
Also du würdest sagen, wenn wir langfristig laufen sollen, dann geht es darum, wirklich gute Beziehungen zu haben, wo wir auftanken können, Freunde, Kleingruppen.
Ja, und auch nicht so nur klingen an eine Person. Also kann ich von meiner Jugendzeit in einer Gemeinde erzählen, meine beste Freundin hat mich mit in die Gemeinde gebracht, aber die ist dann weggezogen und das war für mich auch so ein Knackpunkt. Gehe ich weiter in die Gemeinde, war es nur meine Freundesbeziehung oder es ist gut, enge Freundschaften zu haben, aber dann darf es auch nicht hängen. Also offen für Neues.
Haben wir nicht abgesprochen, ne? Aber ich kann euch nur ermutigen, Kleingruppen sind immer wieder wichtig oder Freunde, die dich wirklich eng begleiten. Und es geht mir genauso übrigens, ne? Aber ich bin ja heute nicht dran. Petra, wenn wir für dich beten, gleiche Frage wie bei Alex und Pia, wofür können wir beten?
Zurzeit im Land gibt es Landenteignungen und davon können zwei unserer Schulen betroffen sein. Aber überhaupt das...
Also Landenteignung heißt die... Also in Deutschland kann ja nicht jemand kommen, einfach Land enteignen.
In Kambodscha was? Schon. Mehr will ich gar nicht so. Ja.
Okay.
Also es ist ein großes Unrecht, denke ich, was vielen angetan wird und das könnte auch unsere Schulen betreffen.
Es wird einfach für Schutz beten und dass die ja. richtigen Leute gute Entscheidungen treffen. Okay, erstes Gebetsanliegen. Gibt es noch weitere?
Zweitens, Jeremias Schule, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass er seine 10. Klasse fertig schafft, zeitnah, nicht erst. Ja. Und dann für unsere Lehrer, das reicht dann erstmal.
Ja, ich hätte auch drei, hätte ich denn gegeben, die hast du dann auch.
Also für unsere Lehrer, die sind alle Christen, viele Erstgenerationschristen. Und ja, da gibt es immer wieder Probleme, auch mit den Familien, mit Angehörigen, dass sie einfach weiter wachsen in Christus.
Wie können wir euch unterstützen?
Durch Gebet würde ich genau das Gleiche sagen wie Pia. Gebet ist das Wichtigste und dann finanziell brauchen wir auch immer wieder neue Sponsoren, um die Schulplätze zu bezahlen für die Kinder.
Wie funktioniert das bei euch? So klassisch Patenschaft oder?
Wir sponsoren keine Einzelkinder, weil die ja nach 2 Jahren in die staatlichen Schulen gehen. Man sponsert einen Schulplatz.
Okay. Können wir das heute auch machen?
Kann man auch noch einkaufen. Ja, Vera und da sind ein paar Leute, die mich kennen.
Uns und kennen. Team, ja?
Ja.
Also man kann da irgendwie zum Stand gehen. Ne? Gibt ja, genau. Einen Sambia-Stand und einen Kambodscha-Stand und das da kann man alle Informationen kriegen genau. Und fröhlich unterwegs sein.
Ja, und nach dem zweiten Gottesdienst sind wir auch noch oben, falls Leute noch...
Genau, falls ihr essen gehen wollt und Question and Answer mit Petra... Man kann ja noch viele Fragen stellen, aber heute schaffen wir das nicht mehr. Da oben, 13.30 Uhr, kann man mehr von dir hören. Wir besuchen dich Ende Februar, Anfang März. Was machen wir?
Was, wenn ihr kommt?
Wenn wir dich besuchen, ja, erzähl
mal. Wir werden wieder irgendwas Praktisches finden für die Leute, die gerne bauen oder streichen. Oder ich habe ja gesehen, ihr habt ja ein tolles Team, was auch Brunnen graben kann. So bauen wir unsere Brunnen.
Okay, alles klar. Du willst unser Brunnenbauteam. Wir kriegen das gerade so hin, glaube ich.
Ja, bei uns muss man ja ein bisschen tiefer auch gehen. Ich weiß nicht, wie tief hier runter.
Alles klar.
Also praktische Arbeit stehen an und dann halt ganz viel Zeit und Spaß mit Kindern. Und wer Englisch gut drauf ist, der kann auch mit unseren Lehrern Englischunterricht. Also wir finden für jeden was.
Also, ihr seid eingeladen, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Wir sind 14 Tage in Kambodscha, teilweise in Thailand. Und es ist eine super Möglichkeit, die Arbeit kennenzulernen, Asien kennenzulernen. Und ein bisschen werden wir auch touristisch unterwegs sein, aber nur ein bisschen.
Ja.
Von daher, haut mich an, haut Petra an und wir buchen die Flüge bald. Von daher nicht in einem Monat oder so. Ne? Also ich bin dabei, das Ganze zu organisieren. Danke, Petra. Gut.